sind ja immer mittlerweile Herausforderungen, bis wir so weit sind zu predigen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Christusgemeinde Pforzheim. Einmal an die Kamera, aber natürlich auch von mir an alle, die hier im Saal sitzen. Auch ich sehe Gesichter, die ich noch nicht oder sehr wenig kenne. Deswegen nochmal für alle, die es nicht bereits wissen. Mein Name ist Miriam Schaub. Ich gehöre hier zum Pastoralteam und ich freue mich, heute eine neue Predigtreihe anzufangen. Wir haben bis zum Enzauenpark-Gottesdienst 7 Sonntage noch übrig. Davon ist einer Pfingsten, da geht es um Pfingsten. Und dann bleiben uns 6 übrig. Und wir dachten, es wäre mal wieder schön, ein biblisches Buch zu machen und hin und her. Und es gibt doch tatsächlich ein Buch, was 6 Kapitel hat. Weiß jemand, welches? Außer die es mit vorbereitet haben. Helene? Galaterbrief, das ist richtig. Ich sag's euch, immer die Teenies fragen, die hören gerade im Bibelkurs. Oder habe ich das am Freitag schon erzählt? Das darfst du nicht zugeben, Mensch. Na gut, ich habe es Freitag schon erzählt. Also es geht um den Galaterbrief. Und ich habe gedacht, ich fange mal mit dem ersten Kapitel an. Ja, ist immer am einfachsten. Und es ist so der Einstieg. Ja? In der Theologie nennt man das auch Einstiegsfragen, die man als erstes beantworten sollte. Und zwar von wem, an wen, wann ungefähr, warum es geht. So, ne, die typischen W-Fragen. Von wem ist relativ einfach zu beantworten? Von Paulus. Ja? Nicht unbedingt, man geht davon aus, dass nicht unbedingt jeder Brief, der auch, wo Paulus drunter steht, auch unbedingt Paulus drin ist oder so. Da streiten sich die Geister in der Theologie. Aber bei diesem Brief kann man sich ziemlich sicher sein, dass es Paulus ist. Und an wen ist auch relativ klar, ja, an die Gemeinden in Galatien. Ja? Jetzt ist nur die nächste Frage, wo ist denn Galatien? Griechenland? Türkei? Genau, es ist eher eine Gegend in Mittel- und Südtürkei. Also es ist nicht eine Gemeinde, es ist nicht die Gemeinde in Galata, sondern es sind mehrere Gemeinden in einem Gebiet von der Süd-Mittel-Türkei, die man damals Galatien nannte. Antiochia lag da, glaube ich, auch in diesem Bereich mit drin. Und was besonders an den Gemeinden in Galatien ist, was ja vielleicht auch relativ eindeutig ist, ist, dass die meisten davon keine Juden waren. Ja? Es waren die sogenannten Heiden. Wir sagen mal nicht Judenchristen oder so. Ja? Heiden finde ich mal so einen schwierigen Begriff. Also es waren nicht Judenchristen in dieser Gemeinde und damit ging sozusagen das Problem los. Paulus schreibt seinen Brief und wahrscheinlich, jetzt kommen wir noch aufs Wann, zwischen Mitte bis Ende der 50er Jahre nach Christus, auch das ist, da steht kein Datum drauf, ja, aber er spricht davon, dass er mindestens schon einmal in Galatien war, um die Gemeinden zu gründen, und er war auch mindestens schon einmal in Jerusalem, also erste Missionsreise und das erste Treffen in Jerusalem mit Petrus ist schon gelaufen, aber viel mehr erzählt er nicht, also geht man davon aus, Mitte bis Ende der 50er Jahre, was es zum mehr oder weniger ersten paulinischen Brief macht. Also der hat bestimmt vorher schon Briefe an Mutti oder so geschrieben und vielleicht auch an andere Gemeinden, aber der erste paulinische Brief, der es in den biblischen Kanon geschafft hat. Aber man ist sich mit so Jakobus und so nicht ganz sicher, aber es könnte auch sein, dass es einfach das erste Schriftstück ist, was vom Kanon im Neuen Testament tatsächlich niedergeschrieben worden sind. Die Evangelien und so sind tatsächlich danach erst niedergeschrieben worden. Also, ganz brandaktuell neues Thema. Jesus hat die Gemeinde losgetreten. Paulus und die Apostel haben sie in ihrem Umfeld verteilt. Und auf einmal tauchen die ersten Probleme auf. So dass Paulus sagt, jetzt wird's mal Zeit, dass ich euch mal schreibe. Ja? Und Paulus schreibt auch voll, wie ich mir jedenfalls Paulus vorstelle, er ist aufgebracht. Er ist aufgebracht und schreibt jetzt den Gemeinden in Galatien. Und man könnte diesen Brief eigentlich auch überschreiben mit, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Oder was soll das denn? Er war da, er hat Gemeinden gegründet, er hat das Evangelium gepredigt, Leute haben sich bekehrt. Und er ist zurückgegangen und ist weitergezogen und plötzlich, wahrscheinlich hat er einen Brief bekommen, es kommt ihm zu Ohren, dass die Gemeinden in Galatien neuen Lehren gefolgt sind, die dem widersprechen, was er gepredigt hat. Er hat versucht, das reine Evangelium zu predigen, zu sagen, Freunde, durch Jesus Christus seid ihr befreit, er ist für eure Sünden gestorben. Und jetzt kommen da so ein paar jüdische Prediger und sagen, Moment. Also Jesus schön und gut, an den glauben wir auch. Aber um wirklich gerecht zu werden, um wirklich gerettet zu werden, um wirklich Teil der Kirche zu sein, müssen die Männer sich beschneiden lassen. Ihr müsst nach unseren Regeln und Traditionen leben und euch an das Gesetz halten. Und Paulus findet das überhaupt nicht witzig. Ja? Und ich dachte, wir gucken uns heute mal das erste Kapitel an. Wer also eine Bibel dabei hat oder eine Bibel-App, kann sie jetzt gerne rausholen. Und ihr habt es erraten, Galater 1 ist das Ziel. Ganz einfach gelegen liegt vor Galater 2. Wenn ihr bei Galater 3 seid, seid ihr zu weit. Ein paar Kram noch, ich gebe euch noch eine Sekunde. Das ist das Gute mit der App, da muss man nicht blättern. Ja. Andererseits ist es das Schlechte an der App, man weiß dann, wenn man so eine Bibel in der Hand hat, gar nicht mehr genau, wo man suchen muss. Galater 1, und ich lese wie normal aus Neues Leben. Paulus schreibt, dieser Brief ist von Paulus, einem Apostel. Ich wurde nicht durch Menschen zum Apostel berufen, sondern von Jesus Christus selbst und von Gott, dem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir, ich und alle Gläubigen hier bei mir, grüßen die Gemeinden in Galatien. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Er hat sich selbst für uns geopfert, ist nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Dafür loben und ehren wir ihn in alle Ewigkeit. Amen. Wer eine Elberfelder Bibel gelesen hat, der hat festgestellt, dass das ein Satz war. Das ist auch typisch Paulus. Im Griechischen macht es richtig Spaß, die Dinger zu übersetzen, wenn die über 5 Verse gehen. Das Erste, was uns auffällt, ist die Begrüßung, dass Paulus sagt, dieser Brief ist geschrieben von Paulus, einem der Apostel. Apostel waren die 12 Jünger Jesu, beziehungsweise 11, und Judas wurde dann ersetzt, damit es wieder 12 wurden. Die waren die eigentlichen Apostel. Und plötzlich sagt Paulus, oh, ich bin auch ein Apostel. Wir hören ja mit seinem Brief nur so wie eine Seite von so einem Telefonat. Ja? Wir kriegen nur seine Antwort mit. Wahrscheinlich stand in dem Schreiben, was er bekommen hat, oder die Nachrichten, die er zu hören bekommen hat, dass Leute es angezweifelt haben, wer er überhaupt ist. Und er sagt es nochmal ganz deutlich, Freunde. Apostel heißt so viel wie Gesandter oder Botschafter. Ein Bote. Und er sagt, ich bin ein Bote. Und nicht bin ich gesandt von irgendjemandem, von irgendeinem Menschen, sondern Jesus Christus selbst hat mich gesandt. Ja, er sagt gleich, und das ist auch ein großes Thema, was durch den ganzen Brief durchgeht, sagt, hey, meine Autorität und das Wort, was ich verkündige, kommt nicht von irgendjemandem, sondern Jesus selbst hat mich gesandt. Ich bin ihm begegnet, er hat mit mir gesprochen und er ist derjenige, der mich zu euch gesandt hat. Ich bin ein Apostel. Und vielleicht fragen wir uns, das habe ich mich früher jedenfalls immer gefragt, warum, wenn Paulus so wichtig ist und das halbe Neue Testament geschrieben hat oder 2/3 oder so, warum war er denn nicht bei den originalen 12 dabei gewesen? Der hätte ja einfach schon von vornherein mit Jesus mitlaufen können. Aber Gott hat manchmal andere Pläne, als wir so uns das grundsätzlich vorstellen. Ich glaube, dass die 12 Jünger eine wichtige Rolle haben, um das Evangelium und den Messias den Juden aufzuschließen. Ich glaube, dass es ihre Rolle ist, Kirche zu bauen. Jesus sagt zu Petrus, du bist der Stein, auf den ich meine Kirche bauen will. Er ist der Anfang, mit dem er Kirche anfängt. Und die haben dafür ein Mandat bekommen und den Auftrag geht hin, verkündigt, in alle Welt. Aber so weit sind diese 12 Jünger gar nicht gekommen. Und Jesus hat gesagt, ich brauche einen, der ein Mandat hat, um den Rest zu erreichen, die Nicht-Juden. Und er ist Paulus begegnet. Und wir werden später darauf kommen, warum ausgerechnet Paulus, was daran noch so besonders ist. Aber ich glaube, dass Paulus den Schlüssel hatte, um für die Heidenchristen, für die nichtjüdischen Gläubigen den Weg aufzumachen. Wir lesen natürlich auch, dass Apostel natürlich auch weitergekommen sind als nur in Israel. Aber ich glaube, dass Paulus einfach eine Schlüsselrolle hatte und dass Jesus den Lebensweg des Paulus genutzt hat, um ihm den Schlüssel für uns, für alle nicht jüdischen Christen aufzuschließen. Deswegen glaube ich, war er nicht in den originalen 12 dabei. Und dann ist es spannend, weil er redet weiter und sagt, ich grüße euch und alle, die mit mir sind, in der Gnade und dem Frieden Gottes in Jesus Christus. Für uns ist es so eine Floskel, gerade die ersten 5 Verse, die kann man schnell mal überlesen. Da steht noch keine Überschrift drüber. Man denkt sich, ach, ich fange an ab dem Teil, wo so eine Überschrift ist. Aber es ist eigentlich ganz wichtig, so eine Briefanfänge zu lesen, weil alleine dieser eine Gruß, dass er sagt, ich grüße euch in der Gnade und dem Frieden des Vaters durch Jesus Christus, das ist total der jüdische Gruß. Die Gnade ist auch die Gunst Gottes, die er auf seinem Volk hat. Die er sein auserwähltes Volk genannt hat, die Israeliten. Er hat gesagt, ihr seid das Volk meiner Gnade. Und der Frieden, den er wünscht, ist das Shalom, das kennt ihr alle. Was so viel mehr ist als nur Frieden. Es ist eine messianische Hoffnung auf einen Weltfrieden, der so viel mehr umschließt, als nur, dass es keinen Stress gibt. Also zwei der wichtigsten, engsten Dinge, die die Juden mit Gott als Bund geschlossen haben, sagt er, und diesen Frieden und diese Gnade, mit der grüße ich euch. Und er sagt, ey, ihr gehört jetzt alle dazu. Wenn ihr an Jesus glaubt, dann gehört ihr zu diesem Volk der Gunst und Gnade Gottes. Und ihr seid Teil der Messias-Hoffnung, auf die die anderen noch warten. Und das ist genau der Knackpunkt, warum es Stress gibt. Das ist nämlich so, als würde Paulus in dem Moment eine Tür aufmachen für einen sehr exklusiven Privatclub und alle reinholen wollen, die draußen stehen. Und die schon drinne sind, die finden das irgendwie nicht so cool. Und die sagen, na gut, Jesus und so, na ja, aber wenn ihr rein wollt, müsst ihr euch unserem Dresscode anschließen. Ja, die waren da nicht so begeistert von, dass Paulus da die Tür aufmacht für alle. Aber sagt, hey, durch den Vater in Jesus Christus grüße ich euch in der Gnade und im Frieden. Und sagt, hey, ihr seid Teil des Volkes Gottes. Es ist nämlich nicht mehr nur die Juden. Und dann die nächsten 2 Verse, Verse 4 und 5, da fasst Paulus schon mal ganz kurz zusammen, worum es in dem ganzen Brief noch gehen wird. Und das macht Paulus öfter mal. Wenn ihr aufmerksam paulinische Briefe lest, dann werdet ihr immer feststellen, dass er am Anfang einmal kurz anreißt, worum es gehen wird. Er schreibt hier ganz klare Worte. Er hat sich selbst für uns geopfert, ist nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Dafür loben und ehren wir ihn in alle Ewigkeit. Amen. Er predigt nochmal ganz klar das Evangelium und sagt, Freunde, darum geht's. Er ist für uns gestorben, um uns von unseren Sünden zu befreien und uns aus dieser bösen Welt zu erretten. Da kommt nämlich das zweite Wichtige rein. Auch diesen kleinen Einschub, den können wir ganz gerne überlesen. Aber der ist ganz wichtig, um uns aus dieser bösen Welt zu erretten. Da geht's um den zweiten Exodus, um die zweite Herausführung aus Sklaverei. Auf das warten die Juden schon so lange. Und auf einmal sagt Paulus zu allen anderen, hey, ihr seid Teil dieses zweiten Exodus. Ihr seid Teil davon, dass Gott euch herausführen möchte aus der Sklaverei. Und deswegen wird Paulus auch so sauer, weil die Judenchristen, die da als Lehrer dazu gekommen sind, genau diesen Teil komplett missverstehen. Aber davon später mehr. Weil jetzt kommen die Verse 6 bis 9 und da lässt Paulus es richtig krachen. Da steht, ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, der euch in seiner Gnade zum ewigen Leben berufen hat. Dass er den Menschen durch Christus schenkt. Schon folgt ihr einer anderen fremden Lehre, die als gute Botschaft daherkommt und ist es doch nicht. Ihr lasst euch von Leuten täuschen, die Botschaft von Christus verfälschen. Verflucht sei jeder Mensch, und das gilt auch für mich, der eine andere Botschaft verkündet, als die, die wir euch gepredigt haben. Und käme ein Engel vom Himmel und verkündete euch eine andere Botschaft, er soll in Ewigkeit verflucht sein. Ich sage es noch einmal, wenn irgendjemand eine andere Botschaft weitersagt, als die, die ihr angenommen habt, dann soll Gottes Fluch ihn treffen. Falls wir es bis dahin noch nicht so ganz rausgehört haben, Paulus ist richtig angepisst. Paulus ist echt die Hutschnur geplatzt und er sagt, Freunde, was fällt euch eigentlich ein? Kaum drehe ich euch mal 2 Sekunden den Rücken zu, ja, glaubt ihr schon alles, was euch irgendwie aufgetischt wird. Das kommt zwar alles irgendwie nett daher, aber es zeigt mir, dass ihr es nicht verstanden habt. Und warum ist Paulus so aufgebracht? Er hat echt, glaube ich, mit seinem ganzen Herzen Gemeinden gegründet. Und zwar nicht einfach nur, um Gemeinden zu gründen, um Zahlen zu haben, sondern weil sein Herz gebrannt hat für Menschen. Er wollte so sehr, dass Menschen errettet werden und die Nachricht verstehen und wirklich begreifen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und er hat sich so in sie rein investiert und kaum ist er weg, geht alles den Bach runter, irgendjemand kommt und sie bauen totalen Blödsinn und er sagt, ey, ihr habt es anscheinend doch noch nicht verstanden. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie Paulus diesen Brief schreibt. Wir kennen es vielleicht alle, von Arbeit her oder so, du gibst dir richtig viel Mühe für ein Projekt, du steckst alles Mögliche rein und plötzlich kriegst du eine E-Mail oder einen Anruf und alles geht schief und die Leute sind irgendwie alles Idioten und machen alles komplett anders, als du es dir vorgestellt hast. Und am liebsten würdest du sofort eine Antwort-Mail schreiben, um denen so richtig die Meinung zu geigen. Kennt ihr das? Geht es euch auch so? Okay, bin ich nicht der einzige, preis den Herrn. Es ist gut, diese E-Mail zu schreiben, damit ihr es raus habt. Aber es ist sehr weise, sie nicht zu schicken. Und Paulus schickt sie. Paulus ist so sehr impulsiv und ich kann mir nur vorstellen, wie sein armer kleiner Schreiber da sitzt. Er stürmt durch die Wohnung und ja, diktiert und der kleine Schreiber sitzt dann und denkt, das kannst du nicht sagen. Aber Paulus sagt es und Paulus schickt es. Und Paulus ist es sehr ernst. Und er sagt, Freunde, ich habe mich so um euch bemüht. Ich habe euch das Evangelium gepredigt. Und jetzt glaubt ihr so einem Blödsinn? Ich dachte, es wäre bei euch angekommen. Ich dachte, ihr habt es verstanden. Und es ist nicht, dass er sauer auf sie ist, sondern sein Herz bricht für sie und sagt, ey Freunde, es geht hier um Jesus. Das könnte man auch über den ganzen Brief schreiben. Er sagt, es geht um Jesus und Jesus allein. Alles Menschliche, alle unsere Vorstellungen, ey, die haben manchmal damit nichts zu suchen, sondern es geht um Jesus. Aber wenn wir glauben, er hat schon harte Worte für die gefunden, die dem Ganzen geglaubt haben, die Worte, die er findet für die, die die Lehren verbreiten, sind noch viel härter. Er sagt es 3-mal und wir wissen alle, wenn was in der Bibel 3-mal gesagt wird, dann meinen die Leute das ernst. Ja, wenn Gott Sachen 3-mal sagt, dann würde ich an deiner Stelle hinhören. Also ich würde hinhören, aber bei 3-mal ja, ist ernst. Und Paulus sagt 3-mal, die diese Lügen verbreiten, dieses Lügenevangelium, die seien verflucht. Und wir denken jetzt so, oh, vielleicht flucht er vor sich hin und benutzt ein paar böse Schimpfwörter oder so. Nee. Auch da wieder zeigt sich, dass Paulus durch und durch Jude ist. Es geht darum, dass Gott einen Bund mit seinem Volk geschaffen hat, den er segnet. Und alles außerhalb dieses Bundes ist Fluch. Wenn du dich abwendest von Gott, ist Fluch. Und automatisch Tod. Und er sagt, das ist so das Schlimmste, was, glaube ich, dir ein Jude sagen kann, ist, dass du unterm Fluch stehen sollst. Und er sagt es nicht einmal, er sagt es 3-mal. Und er sagt, selbst wenn ich selber in die Versuchung komme, das sagt er im Römerbrief nochmal, ein bisschen später dann, ey, wenn ich mich jemals dabei ertappe, dass ich aus meiner eigenen Meinung und aus meinem eigenen Herzen das Evangelium verfälsche, dann gehöre ich auch unter den Fluch. Und wisst ihr, Freunde, als Theologe und als Pastor ist das eine Stelle, wo du da sitzt und denkst dir so, ich bete jedes Mal, dass Gott das Richtige sagt. Also ich glaube, dass immer in dem Moment mit Gott abgesprochen zu haben, das Richtige zu predigen, aber habt Gnade mit mir, auch ich bin nur ein Mensch. Ja? Das ist schon ein ganz schöner Druck. Aber Paulus meint es ernst und sagt, ey, ihr habt einen Knackpunkt nicht verstanden. Und zwar ist der große Knackpunkt, um den es hier geht, und das werden wir jetzt die nächsten Wochen dann in den anderen Kapiteln ausführlicher uns angucken, aber dass wir es nochmal echt klar haben. Es geht darum, dass Jesus gekommen ist, um uns in eine Freiheit zu führen. Dass wir aus ihm leben können. Wir können gar nichts mehr tun, außer ihm zu glauben und ihm als Herrn anzuerkennen, um gerecht zu werden. Du kannst nicht durch deine Taten gerecht werden, du kannst nicht dadurch gerecht werden, dass du kein Schwein mehr isst oder dich beschneiden lässt. Das macht dich nicht gerecht, gerecht macht dich nur Jesus Christus allein. Und jetzt kommen hier Juden und die sagen, aber ihr müsst trotzdem das Gesetz befolgen. Und Paulus sagt, ey, ihr habt es nicht geschnallt. Das Gesetz führt euch eben in diesen Fluch. Das Gesetz versklavt euch. Das Gesetz macht euch nicht frei. Keiner außer Jesus hat es je geschafft, dieses Gesetz zu halten. Das Gesetz ist etwas, was dir eine falsche Sicherheit gibt. Ich habe eine ganze große Vorlesung über Gesetz und Evangelium gehabt und habe da mein einziges Paper geschrieben, wo mich mein Dozent hat durchfallen lassen, weil ich ihm nicht das geschrieben habe, was er hören wollte. Ich meine, das ist alles richtig, was du geschrieben hast, aber das wollte ich nicht hören. Aber jedenfalls, da habe ich mich viel damit beschäftigt, dass jemand sagt, das Gesetz ist wie eine Leitplanke oder ein Seil, was dir vorgaukelt, dich davor zu hindern, in den Abgrund zu stürzen. Aber dieses Seil wird mit aller Gewissheit irgendwann reißen und dich abstürzen lassen. Wir können durch unsere menschliche Kraft, keiner von uns kann so gut sein, dieses Gesetz vollkommen zu halten. Alles, was uns gerecht macht und was uns zum Herrn führt, ist Jesus Christus allein und sein Opfertod am Kreuz. Und Paulus sagt, sobald ihr sagt, ey, ich glaube an Jesus, aber halte trotzdem die Gesetze, dann sagt ihr, oh, ich bin frei und ich stelle mich trotzdem unter das Joch und den Fluch des Gesetzes. Das ist das, was die Judenchristen da machen. Wahrscheinlich denken sie sich das gar nicht, das ist ihnen gar nicht so klar, aber eben diese Nicht-Judenchristen, denen ist es auch nicht klar. Dass, wenn sie gebeten werden, sich beschneiden zu lassen und die Speisegebote und so weiter einzuhalten, dass sie den Knackpunkt des Evangeliums verpassen. Und deswegen ist Paulus so sauer auf die Lehrer, weil er sagt, Freunde, ihr verfälscht das Evangelium und verdreht es eigentlich komplett. Die Nachricht, um die es hier geht, die verneint ihr eigentlich in dem, was ihr hier tut. Und deswegen ist er so sauer. Und dazu kommt jetzt sozusagen noch sein letzter Teil des Kapitels. Es sind ein paar Verse. Lest schön mit, dann seid ihr aufmerksamer. Ab Vers 10 lesen wir: Wie ihr seht, geht es mir nicht darum, Menschen zu gefallen. Nein, ich versuche Gott zu gefallen. Wollte ich noch Menschen gefallen, wäre ich kein Diener von Christus. Liebe Freunde, ich versichere euch, dass die Botschaft von der Erlösung, die ich verkündige, nicht auf menschlicher Vernunft oder Logik beruht. Ich habe sie auch nicht von einem Menschen empfangen, sondern Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr wisst sicher noch, wie ich als strenggläubiger Jude war, wie fanatisch ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ich tat alles, um sie zu vernichten. In meinem Volk war ich einer der allerfrömmsten und bemühte mich nach Kräften, die überlieferten Satzungen meiner Väter zu befolgen. Doch Gott hat mich in seiner Gnade von meiner Geburt auserwählt und berufen. Er offenbarte mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus verkünde. Nach diesem Ereignis fragte ich zunächst niemanden um Rat und zog auch nicht hinauf nach Jerusalem, um mich mit denen zu besprechen, die schon vor mir Apostel waren. Stattdessen ging ich nach Arabien und kehrte später nach Damaskus zurück. Erst nach 3 Jahren machte ich mich schließlich nach Jerusalem auf, um Petrus aufzusuchen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln traf ich keinen außer Jakobus, den Bruder unseres Herrn. Was ich euch schreibe, ist die Wahrheit. Das erkläre ich hiermit vor Gott, dass ich nicht lüge. Er schreibt dann noch 4 Verse weiter, aber die sind gerade und finden es nicht so wichtig. Am Anfang dachte ich, Paulus gibt schon wieder total selber an. Ich habe immer das Gefühl, also ich habe ein Problem manchmal mit Paulus, muss ich ehrlich zugeben, weil ich ihn so ein bisschen arrogant finde. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand ist arrogant, dann hat er bei mir gleich einen negativen Stein im Brett. Aber ich arbeite dran. Gott wollte ihn in der Bibel haben und dann stelle ich mich da drunter. Aber ich musste wieder neu feststellen, dass an dieser Stelle er nicht angibt und sagt, boah, ne, ich war schon immer der Beste gewesen und für mein junges Alter war ich eh irgendwie besser als alle anderen und so. Und ihr wisst, ich war der Allerfrömmste, ja. Sondern er sagt, ey Freund, ich weiß, woher unsere Situation kommt. Ich verstehe die Juden, weil ich auch einer bin und ich verstehe euch, weil ich Jesus getroffen habe. Er sagt, hey, wisst ihr, ich bin unter den Juden aufgewachsen und ich war einer der krassesten. Ich war so arg unter der Lehre und dem Gesetz verankert. Ich war so gut in meinem akademischen Studien, dass ich sogar besser war als viele andere, weil ich einfach so hinterher war. Ich glaube, Paulus war ein Mann mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Feuer. Und er hat alles, was er hat, eingesetzt für das, was er gerade geglaubt hat. Und im ersten Teil seines Lebens war es eben die Tora und die Gesetze. Und er hat alles gegeben, was er hatte und hat alles geglaubt. Und er war der gefürchteteste unter allen, die die Christen verfolgt haben. Er hat gesagt, ey, das, die Tora, das ist die Wahrheit, das ist alles, was ich brauche, das mosaische Gesetz und was ihr glaubt, ist falsch und deswegen werde ich so lange alle von euch töten, bis die christliche Kirche ausgelöscht ist. Er sagt, ich kann die Juden verstehen, die euch predigen, weil ich mal einer von ihnen war. All diese Regeln, alle diese Gesetze, auch ich war davon vollkommen gefangen und absorbiert. Aber dann ist Jesus mir erschienen. Er hat mein ganzes Leben umgekrempelt und ich habe nicht nur diesen einen Moment gehabt in Damaskus oder auf dem Weg nach Damaskus. Jesus ist mir erschienen und auf einmal bin ich los und habe gepredigt. Er sagt, nein, ich habe Zeit mit dem Herrn verbracht. Ich habe Jüngerschaft mit ihm gelebt und er hat mich gesandt zu den Völkern. Deswegen bin ich Apostel. Und ich habe das nicht von irgendjemand bekommen. Ich habe nicht das Erlebnis mit Jesus gehabt und bin dann nach Jerusalem und die 12 haben mir alles erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Das wäre ein Mensch, das wäre ein Mittelmann. Er sagt, nein, ich habe es direkt von Jesus. Da ist kein Mensch dazwischen. Da ist kein Mensch, der mir irgendwie ein subjektives Evangelium untergejubelt haben könnte. Sondern es ist direkt vom Herrn. Und er sagt, ich verstehe euch. Es ist einfach eine gewisse Art von so einem religiös-gesellschaftlichen Gemeinschaftsdruck. Ja? Und das ist genau der Punkt, der mir für uns wichtig ist. Wenn wir jetzt so eine Briefe lesen, denkt man ja, ist ja alles gut und schön, ist auch ganz spannend zu lesen, aber ich wohne gar nicht in Galatien und ich habe auch gar nichts mit Juden zu tun und hier in der Gemeinde wurde mir auch noch nicht gelehrt, dass ich mich beschneiden lassen muss, damit ich gerecht bin. Sehr schön, ich kann von außen zugucken. Was hat es mit uns zu tun? Und Paulus sagt, ey Freunde, wir machen das hier alles nicht, um Menschen zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen. Und ich werde mein Evangelium nicht ändern, nur damit es euch besser schmeckt. Also wenn wir uns jetzt fragen, was hat denn dieser Galaterbrief und die nächsten Wochen mit uns zu tun, habe ich mir für uns heute, für das erste Kapitel, 3 Punkte rausgesucht. Das erste ist das Evangelium in unserem gesellschaftlichen Kontext. Das Christentum, das Evangelium ist im jüdischen Kontext entstanden. Das ist einfach so. Und egal, ob du jetzt total aktiver Jude warst oder halt irgendwie so mehr so der U-Boot-Jude, ja, der nur ab und zu mal auftauchte in der Synagoge, du hast dich an die Speisegesetze gehalten, du bist wahrscheinlich beschnitten gewesen. Das war einfach so damals. Das war nicht nur Religion, das war auch Gesellschaft. Und in diesem Kontext ist das Evangelium entstanden. Und als es jetzt rausgetragen wurde in die Welt, wurde eben nicht nur die Botschaft getragen, sondern eben auch diese gesellschaftliche Prägung. Ich glaube, viele von denen, die da gelehrt haben, haben es gar nicht bös gemeint. Denen war gar nicht bewusst, dass sie das Gesetz predigen, sondern sie haben einfach nur das alles gelehrt, was sie kannten. Und was sie kannten war, sie lebten unter diesen Regeln und dachten, dass alle anderen eben jetzt auch diese Regeln befolgen müssen. Was wir uns fragen müssen: Unter welchem gesellschaftsreligiösen Kontext sehen wir das Evangelium? Wir Deutschen haben einen wichtigen Bereich in der Theologie geprägt, die sich die neue Paulusperspektive nennt. Und zwar ist vielen aufgefallen, dass gerade aus dem deutschen Raum eine ganz andere Sicht auf Paulus herrscht, weil wir eine Lutherbrille aufhaben. Also wir haben die stärkste Lutherbrille auf, andere haben auch so ein bisschen Luther. Aber wenn wir davon lesen, wie Paulus sagt, dass man eben nicht werkgerecht sein darf und so, denken wir sofort Luther. Ja, alles, was Luther gelehrt hat. Und sind, manchmal, glaube ich, verstehen wir Paulus anders als andere Nationen, weil die gar nicht so stark Luther denken. Wir sind auch zum Beispiel sehr kantianisch geprägt. Ja? Aufklärung ist eine große Stärke der Deutschen. Es muss logisch sein, es muss erklärbar sein, wissenschaftlich nachweisbar, dann glauben wir das. Aber das Übernatürliche hat da nicht so viel Platz drin. Heißt, mit was für Brillen lesen wir eigentlich unsere Bibeln? was prägt uns in unserem Kontext, in dem du stehst, es kann auch von deiner Familie noch kommen oder jetzt postmodern, vielleicht hättest du ja gerne die Bibel in 60 TikToks oder so, ja, überleg mal oder frag Gott, was habe ich vielleicht für eine Brille auf aus meinem Kontext, die das Evangelium für mich verfärbt. Wenn dir nichts direkt einfällt, frag Gott, aber vielleicht hast du sofort einen Gedanke oder so ein Bauchgefühl, dann könnte es sein, dass der Heilige Geist ist, der versucht, zu dir zu reden. Der zweite Punkt, den ich für uns rausgesucht habe heute Morgen, ist Menschen zu gefallen. Wir allen wollen Menschen gefallen. Das ist ganz normal. Aber wie oft habt ihr euch vielleicht schon dabei ertappt, dass wenn ihr jemanden von etwas überzeugen wollt, muss noch nicht mal das Evangelium sein, dass ihr das so ein bisschen runterspielt. Dass ihr versucht, das so ein bisschen harmloser zu machen und das, wo ihr Angst habt, dass Leute das vielleicht anstoßen finden, das versucht ihr so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Mir ist es neulich aufgefallen, ich habe für das Event, was nächste Woche ansteht, Kleingruppenleiter gesucht und habe jetzt mit einem Jugendreferenten telefoniert, habe gesagt, du kommst mit 80 Leuten, ich habe nicht einen Kleingruppenleiter von dir, könntest du mal bitte deinen Mitarbeitern ein bisschen in Bewegung bringen? Und er so, was müssen die denn machen? Und ich dachte sofort, naja, damit er mir möglichst viele schickt, versuche ich das runterzuspielen. Und er so, naja, so viel ist es gar nicht, die müssen halt vielleicht mal so ein bisschen das und das machen und vielleicht jenes. Und ich dachte so, nee, ich habe ganz andere Ansprüche an meine Kleingruppenleiter. Aber weil ich die Angst hatte, dass er sofort auflegt, habe ich das runtergespielt. Und hinterher saß ich da und dachte, ey Miri, was soll das denn? Du hast doch einen Anspruch und du willst doch, also ist doch klar, was die Aufgabenbeschreibung ist. Aber weil ich so unterbewusst gedacht habe, na sonst kriege ich von dem gar keine Mitarbeiter, habe ich das versucht runterzuspielen, ist alles gar nicht so viel Arbeit und die müssen auch gar nicht so viel machen. Und das ist, ne? Es ist auch nicht wahnsinnige Arbeit, aber ich habe natürlich schon Anspruch, dass sie nach ihren Leuten gucken und mit denen unterwegs sind und vielleicht mehr als nur die halbe Stunde Kleingruppenzeit am Tag mit ihren Teams verbringen. Ja? Aber wie oft haben wir das vielleicht auch schon mit dem Evangelium gemacht? Mit Sachen, wo wir denken, oh, vielleicht finden das Außenstehende nicht so cool. Und das spielen wir so ein bisschen runter und wenn sie einmal Blut geleckt haben, erkennen sie vielleicht irgendwann die Wahrheit, aber dann ist es zu spät für sie. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die Comedy-Gruppe Nimm 2. Die hat den sogenannten Bibelbastelbogen gehabt mit vorperforierten Seiten zum leichten Heraustrennen unangenehmer Passagen. Ja? Und so sind wir, glaube ich, manchmal, wenn wir vom Evangelium sprechen. Dass wir das, was, wo wir glauben, dass Leute das nicht so attraktiv finden, ratsch, das tun wir erstmal weg. Der Bibelbastelbogen. Überleg dir, wo das auf dich zutrifft. Vielleicht auch auf ganz dich persönlich. Also Menschen zu gefallen gilt auch für uns selber. Wo hast du das für dich, das Evangelium, runtergeregelt, damit es dir besser schmeckt? Wo musst du ein paar Sachen ehrlich mal ins Auge blicken? Und ich sag mal, eigentlich gibt's ja nichts Besseres als das Evangelium. Es hat ja eigentlich nichts, was wir unter den Teppich kehren müssen. Aber wir haben immer das Gefühl, wir müssten es tun. Wo hast du dich selber oder anderen die Ecken so ein bisschen abgeschliffen? Die Hürde so ein bisschen niedriger gemacht? Und wo müsstest du vielleicht in Zukunft sagen, nee, ich stehe dazu, dass ich das Evangelium klar benenne für mich und die Menschen, mit denen ich rede. Sie hätte nur 2 Punkte, gar nicht 3. Habt ihr Glück? Die 2 Punkte gebe ich euch mit nach Hause. Auch eine Hausaufgabe. Mit welcher Brille guckst du vielleicht aufs Evangelium? Und wo hast du vielleicht Sachen runtergeregelt, damit es dir und anderen besser schmeckt? Und die 3. Aufgabe ist, lest doch mal ganz gerne Galater 2 bis nächste Woche. Dann seid ihr besser vorbereitet. Wenn Joachim darüber predigt, dann habt ihr schon mal vielleicht eine eigene Vorstellung und könnt hinterher fragen, warum er das und das nicht mit reingenommen hat. Nein, am wichtigsten ist mir, dass ihr einfach Gott fragt, Mensch Gott, was hast du heute für mich? So eine Textpredigt kann ein bisschen trocken sein und vielleicht denkst du, das hat jetzt alles gar nicht so viel mit mir zu tun gehabt. Dann gratuliere ich dir. Aber frag doch einfach Gott, Herr, was möchtest du heute an mir und meinem Herzen tun? Wo möchtest du mir begegnen oder wo möchtest du auch einfach was erneuern, was neu machen? Ich möchte gerne mit uns beten und dann lade ich das Lobpreisteam ein. Wir wollen einfach noch ein Lied singen gemeinsam und das ist die Zeit, wo ihr vor Gott treten könnt und sagt, Herr, wo möchtest du heute mein Herz berühren? Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du deinen einzigen Sohn geschickt hast, damit wir leben können, damit du uns herausrufen kannst aus dieser Welt, dass wir erlöst sind von all unseren Sünden. Und ich danke dir, dass du dir nicht zu schade warst. Und ich danke dir, dass wir unter deiner Gnade schon leben dürfen, dass wir Teil deines Volkes sein dürfen. Und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen anrührst, dass du uns jetzt offenbarst, wo du gerne ran möchtest, wo du Heilung schenken möchtest, wo du Offenbarung schenken möchtest oder wo du einfach nur Zeit mit uns haben möchtest. Herr, wir kommen hierher, um dir zu begegnen und dir ähnlicher zu werden. Sprich du jetzt zu unseren Herzen, Heiliger Geist, sei du mitten unter uns und wohn du in unserem Lobpreis. Amen.